Der Politikgeflüster-Podcast.
Wirklich. Also, obwohl, man muss eigentlich sagen, Deutschland ist jetzt kein reiches Land. Ich würde sagen, Deutschland ist ein Land der Reichen. Wissen Sie, wie viele Millionäre es in Deutschland gibt? 1,4 Millionen. Ich glaube, es gibt in Deutschland weniger Menschen, die wissen, wie viele Millionäre es gibt, als Millionäre.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Naja, Ungleichheit hat viele Elemente. Da muss man gucken, worüber genau redet man. Erstmal heißt ja Ungleichheit nur, da sind zwei nicht gleich oder viele nicht gleich. Das kann das Vermögen betreffen, das kann das Einkommen betreffen. Die Chancengleichheit, vielleicht eine Gleichheit innerhalb von Regionen, große Diskussion in Deutschland, Ost-West beispielsweise. Das alles wird unter Gleichheit und Ungleichheit gepackt, deswegen müssen wir genau hingucken. Aber das, was in Deutschland alle so aufregt, das ist ja der Punkt der Vermögensungleichheit. Weil da ist Deutschland, anders als beim Einkommen, ein wirklich ungleiches Land.
Hamburg, eine der reichsten Städte Deutschlands. Hier leben rund 42.000 Millionäre und es werden immer mehr. Doch der Staat weiß längst nicht alles darüber, wie viel die reichsten Deutschen wirklich besitzen. Eine Studie gibt jetzt Antworten darauf. Die wohl brisanteste Zahl, das reichste 1% der Deutschen besitzt 35,3% des Vermögens. Und die reichere Hälfte der Bevölkerung sogar 98,6%.
Und es geht noch weiter in Richtung Vermögensspitze, denn wenn man sich mal den weltweiten Vergleich anschaut, dann besitzen 0,9% der weltweiten Bevölkerung 43,9% des weltweiten Gesamtvermögens. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der Sommerreihe Soziale Ungleichheiten. Ich bin LP, ich werde die Folge heute moderieren und damit spiele ich den Ball an die Flüsterinnen und Flüsterer mit der Frage, wenn ihr an soziale Ungleichheiten denkt, was fällt euch dann als erstes ein?
Ja, hallo, hier ist EN und ich halte es heute mal kurz. Ich denke dann sofort an die Gender Pay Gap.
Hallo, JS hier. Wenn ich an soziale Ungleichheiten denke, dann denke ich an die Steuerpolitik der FDP.
Hallo, hier ist LZ. Wenn ich an soziale Ungleichheiten denke, dann denke ich einfach daran, dass es immer noch in Deutschland dieses Problem in der Gesellschaft gibt und dass es einem überall begegnet.
Hallo, hier ist kein Flüsterer. Ist ja Kavisch, der das Ding sonst moderiert, aber in dieser Reihe mal nicht. Das ist ja auch eine sehr angenehme Geschichte. Wenn ich an soziale Ungleichheiten denke, dann denke ich, ja, wie im Intro gehört, an das Vermögen und diese extrem große Spanne, die wir im Vermögen festzustellen haben. Auch in Verbindung mit Piketty und seinem Buch dazu, was quasi für mich diese Frage noch mehr in den Raum wirft. Warum eigentlich? Warum ist das Vermögen so groß gestreut?
Ja, dann wollen wir doch auch gleich mal starten. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast bei uns, da das Thema soziale Ungleichheit natürlich auch ziemlich schwer zu fassen ist, denn es kann man einfach auf so viele Sachen beziehen, dass es einfach ein bisschen schwieriger wird und man sich dann natürlich professionelle Hilfe suchen könnte. Und wir haben heute wieder einen Gast da, den wir letztes Jahr schon einmal bei uns in einer Folge hatten, auch in der Sommerreihe, und zwar Professor Roland Verwiebe von der Universität Potsdam. Hallo, Herr Verwiebe.
Ja, hallo, guten Abend.
Ja, stellen Sie sich doch einmal noch mal kurz vor für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt neu dazugekommen sind und Sie noch nicht kennen.
Ja, also mein Name wurde schon genannt, Roland Verwiebe, bin gebürtiger Berliner aus dem Ostteil der Stadt. Meine Ausbildung zum Werkzeugmacher auch dort absolviert. Das sage ich jetzt mal so an der Stelle, bei der Narva GmbH letzten Endes. Kann also mit meinen eigenen Händen Arbeit auch Geld verdienen. Und dann später hat es mich in Richtung Studium Soziologie getrieben. Und das habe ich in Berlin gemacht und auch teilweise in den USA, New York. Und bin jetzt seit 25 Jahren tatsächlich als Wissenschaftler, als Lehrender und Forschender in diesem Bereich tätig. Und seit 3 Jahren in Potsdam, davor an vielen anderen Universitäten im deutschsprachigen Raum, unter anderem Österreich, Wien und Hamburg und Duisburg und so weiter. Und mein Arbeitsschwerpunkt, falls das noch reinpasst und nicht geschnitten werden muss, ist tatsächlich Ungleichheit, Armut, Migration, würde ich sagen, und auch relativ viel in jüngster Zeit zum Einstellungs- und Wertewandel, auch zu städtischen Veränderungsprozessen. Also wie verändert sich die Stadt und die Lebensqualität der Menschen, die in der Stadt leben?
Dann passt das ja also sozusagen perfekt in unsere heutige Folge rein. Und damit würde ich auch schon in den Frageteil kommen. und zwar, möchte jemand von euch anfangen oder wie sieht das aus? Hat jemand Fragen an Herrn Verwiebe?
Lange Pause ist immer schädlich, oder? Sonst eher kannst du.
Niemand will anfangen. Also, das ist immer. Also, die erste Frage ist die schwerste Frage. Ich glaub, vor allem bei dem Thema wäre gerade so ein roter Faden irgendwie ganz gut. Also, dass man erstmal weiß, also wir wissen, in welche Richtung wir erstmal fragen können, weil das so ein breites Feld ist quasi.
Sie meinen jetzt Ungleichheit, wie kann man das definieren? Oder
wie kann man das überhaupt greifen gerade in dem Kontext? Also Ungleichheit bezieht sich ja auf so unglaublich viele Aspekte in unserem Leben. Ja. Wo soll man da anfangen?
Na, ein paar Sachen sind eigentlich schon im Intro gesagt worden, die sehr wichtig sind aus meiner Perspektive, um Ungleichheit zu verstehen. Und ich glaube, der Schlüsselsatz war für mich, es kommt sehr darauf an, was man betrachtet, also welche Ebene von Ungleichheit. Es gibt eine sehr lange Tradition in Deutschland, aber auch international, sich mit Einkommensungleichheit zu befassen. Und da wird für gewöhnlich unterschieden zwischen den Ungleichheiten, die am Arbeitsmarkt generiert werden, also die Lohnungleichheit. Wie viel verdienen Sie nach Ihrem Schulabschluss und vielleicht noch 3 Jahren Ausbildung oder 5 Jahren Studium versus eine Person, die gleich alt ist und in Anführungsstrichen nur, ich betone das Anführungsstriche, einen Abschluss im dualen System erzielt? Und wie verändert sich das mittel- und langfristige Lebensverlauf? Man würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass die gleichaltrige Person mit dem Abschluss aus dem dualen System vor Ihnen am Arbeitsmarkt aktiv wurde, also vor dem Ende Ihres Studiums und einen Vorsprung hat, mit Blick auf das Einkommen. Aber langfristig wird sich das vermutlich ins Gegenteil verkehren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar. Alle Statistiken der Vergangenheit zeigen, dass die Akademiker und Akademikerinnen diese Nachteile in der Lohnentwicklung der Individuellen zu Beginn der Erwerbskarriere dann sehr schnell aufholen und auch im Regelfall Leute übertrumpfen, die nur in Anführungsstrichen nochmal im dualen System einen Abschluss gemacht haben. Also Lohnungleichheit ist eine ganz wichtige Frage. Es wird natürlich unterschieden oder auch beforscht die Frage der Vermögenskonzentration und der Vermögensungleichheit. Und da wurde schon im Intro sehr richtig gesagt, dass Deutschland zwar mit Blick auf die Ungleichheit der Löhne eher so ein moderates Niveau aufweist. Also wir haben eine geringere Lohnungleichheit als zum Beispiel in den USA oder zum Beispiel in Großbritannien. Sie ist tatsächlich relativ niedrig. Obwohl sie in den letzten Jahren auch gestiegen ist, das muss man auch ganz klar sagen. Und das hat viel damit zu tun, dass die Besserverdienenden, also die Hocheinkommensbezieher, von dem Kuchen, ja, der gesamten Lohnsumme, die zu verteilen ist, einen überproportional großen Anteil bekommen. Und der wächst auch in Zeiten von stagnierenden Reallöhnen, wächst dieser Anteil der Hocheinkommensbezieher. Oder das, was die Hocheinkommensbezieher so aus dem Kuchen sich rausschneiden können, hat viel damit zu tun, dass Deutschland den Spitzensteuersatz vor ein paar Jahren mal sehr deutlich abgesenkt hat. Naja, das kann man sich anschauen und dann muss man über, wenn man Vermögensungleichheit thematisiert, natürlich über die Frage des Immobilienbesitzes in Deutschland reden. Da gibt es eine ganz massive Konzentration. Die ist viel stärker als in anderen europäischen Ländern, wo das stärker demokratisch verteilt ist, könnte man sagen. Also da haben mehr Leute, mehr Haushalte was davon. Man müsste über die Beteiligung an Unternehmen sprechen, also Aktienbesitz und über das Geldvermögen. Letzten Endes ist es so, dass Deutschland in Europa zu den Ländern gehört mit der tatsächlich höchsten Vermögensungleichheit. Es gibt nur noch vielleicht 2, 3 Länder, die ähnlich hohe Vermögensungleichheiten aufweisen. Das wäre dann zum Beispiel Schweden und vielleicht auch Dänemark oder auch zum Beispiel Österreich. Der Rest liegt weit hinter uns. Und das ist, finde ich, ein sehr brisantes Thema, auch eins, was in der politischen Diskussion häufig übersehen wird. Wir reden immer über die moderate Ungleichheit der Löhne. Aber wir unterschätzen die Relevanz der Vermögensungleichheit. Und das hat verschiedene Gründe, ich glaube politische tatsächlich, aber auch, sagen wir mal, wissenschaftsinterne Gründe, könnte man sagen. Die Vermögensungleichheit, überhaupt Vermögen, sind schwer zu messen. Da gibt es viele Blendgranaten, die geworfen werden. Da gibt es viel Vernebelung, wenig Transparenz. Es ist auch tatsächlich im engeren Sinne schwer zu erheben, weil Ein Immobilienbesitz, der kann in seinem Wert sehr stark variieren. Über einen längeren Zeitraum kann er massiv ansteigen oder auch sinken. Dasselbe gilt für Unternehmensbeteiligung. Also es gibt sozusagen wissenschaftsinterne Gründe, die eher im Bereich des Messens von solchen Vermögen liegen. Es ist schwer zu erheben. Und dann gibt es natürlich irgendwo auch die fehlende Transparenz und die Nichtbereitschaft von Banken, Daten weiterzugeben und so weiter und so fort. Aber es ist ein extrem relevantes Thema, weil Deutschland jetzt seit vielleicht anderthalb Generationen erstmalig die Erfahrung macht, dass auch etwas vererbt werden kann und auch vererbt wird. In Ihrer Generation und in der Generation davor, das ist eine historisch neue Erfahrung für die Deutschen aus meiner Sicht. Und das wird die Lebenschancen in Deutschland deutlich verändern und auch noch ungleicher machen als ohnehin. Stichwort bezahlbarer Wohnraum, das Mieten von Wohnungen, vielleicht der Erwerb von Wohnimmobilien und so weiter. Das liegt alles vor uns und ist greifbar, dass das in einer Weise ungleich geworden ist, wie das noch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten wurde. Das wären jetzt mal so zwei Möglichkeiten, wie man auf Ungleichheit schauen kann, also Lohnungleichheit und Vermögensungleichheit. Was ich sehr wichtig finde, vielleicht dritter und letzter Punkt, ist die Frage der Bildungsungleichheit. Bildung ist ein extrem wichtiger Motor, ein Transmissionsriemen, wenn man so will, wie eine Übersetzungsmaschine, ja, zwischen der Ausstattung mit Ressourcen, die ein junger Mensch aus dem Elternhaus so mitnimmt. Es können unterschiedliche Ressourcen sein, es kann das Interesse an einer Sprache sein, es kann also kulturelles Kapital sein, es können bestimmte Netzwerke sein, die sie von zu Hause mitnehmen und auch lernen, sie weiter zu auszubauen. Es können digitale Kompetenzen sein und anderes mehr. Also es gibt so eine Ausgangsausstattung aus dem sozialen Milieu, aus dem man kommt. Und dann gibt es das Bildungssystem, da geht man rein mit dieser Ausgangsausstattung und dann passiert sehr viel mit Leuten. Sie können aufsteigen, sie können ihre Position im Grunde verbessern und Bildung ist sehr wertvoll am Arbeitsmarkt und das muss man sich, glaube ich, tatsächlich sehr stark anschauen. Und da wird dann diskutiert, gibt es sozusagen eine prinzipielle Fairness, Gleichheit oder eben Ungleichheit und Ungerechtigkeit im Zugang zu wertvollen Bildungstiteln, also Gymnasium, tertiäre Abschlüsse, also Universitätsbereich, oder gibt es das nicht? Welche Gruppen werden benachteiligt in Deutschland? Und das wird in Teilen sehr kritisch gesehen, denn das deutsche Bildungswesen hat eine Besonderheit im internationalen Vergleich. Es bereitet Schülerinnen und Schüler sehr frühzeitig durch die gymnasiale Oberstufe auf das Fachhochschulstudium oder das Universitätsstudium vor. Und diese Entscheidungen werden sehr früh getroffen im internationalen Vergleich, also Übergang zum Gymnasium nach der 5., nach der 6. Klasse, je nach Bundesland und Schulstufe. Und andere Länder in Europa, wie zum Beispiel Finnland, aber auch Frankreich und Italien, treffen diese Entscheidung sehr viel später. Und in Deutschland wird es eben sehr früh getroffen und das benachteiligt Kinder und Jugendliche aus den sogenannten bildungsfernen Schichten, Migrantinnenhaushalte, Arbeiterhaushalte etc. pp. Und das wird im Regelfall auch nicht besonders deutlich diskutiert und ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Also Bildungsungleichheit würde ich als dritten ganz, ganz großen Punkt noch irgendwie dazu bringen wollen. Mach mal einen Punkt, das war jetzt schon deutlich zu lang. Ich hoffe, man kann da ein bisschen was rausschneiden.
Grundsatz, Herr Verwiebe, wir schneiden nicht.
Ah. Ja. Und vielleicht das allerletzte, Armutsgefährdung und Armut kann man sich anschauen. Das wäre natürlich sozusagen zum Reichtum irgendwie so das Gegenstück. Und jetzt in meiner Vorbereitung auf das Thema, ich bin, wie Sie vielleicht auch, über den Bericht des Wohlfahrtsparitätischen Verbands jetzt gestolpert. Vor 5 Tagen oder 4 Tagen ist es publiziert worden, die sehr alarmistisch, möchte man fast sagen, auf die wachsende Armut und Armutsgefährdung in Deutschland hingewiesen haben, die gesagt haben, ein Jahr, anderthalb Jahre der Pandemie, die sie abbilden können in ihrem Bericht, die haben also Daten von 2021 jetzt publiziert, haben dazu geführt, dass die Armut in Deutschland auf ein Rekordniveau gestiegen ist. Also fast 17% der Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet. Das entspricht in etwa 14 Millionen Personen. Das ist natürlich für ein reiches Land wie Deutschland ein absolutes Armutszeugnis. Wir unterschreiten damit zivilisatorische Mindeststandards, die man haben sollte. Ja. Da ist ein Riesenanteil der Bevölkerung. Die Armutsgefährdung liegt also im Durchschnitt bei etwa 17%, für Kinder und Jugendliche bei 20%, für Alleinerziehende bei über 40%, an die 45%. Also wir haben ein gewaltiges soziales Gefälle in diesem Land inzwischen. Und wie gesagt, dieser Blick auf die Lohnungleichheit, wo Deutschland gut abschneidet, muss man sagen, der unterschätzt im Grunde viele Aspekte von Armut, von Ungleichheit und die Armutsgefährdung und wie Armutsgefährdung verteilt ist. Das wäre ein weiteres Thema, was man, glaube ich, anschneiden muss. Und auch im Intro wurde ja schon gesagt, die Vermögensungleichheit hat zugenommen, speziell in der Pandemie hat sie nochmal zugenommen. Also wir haben sozusagen in den letzten 2 Jahren Corona als Brennglas gesellschaftlicher Entwicklung, haben wir sozusagen 2 Tendenzen, was Ungleichheit betrifft. Die Konzentration der Vermögen nimmt zu. Man sieht das an konkreten Personen. Also die Eigentümer von Aldi Nord haben ihr Vermögen von 30 Milliarden auf 50 Milliarden steigern können. Susanne Klatten, eine Miteigentümerin von BMW, von 15 Milliarden auf 30 Milliarden in 2 Jahren. Das sind unglaubliche Zuwächse, die einzelne Personen erzielen konnten. Und gleichzeitig gibt es eben diesen relativ starken Anstieg in der Armutsgefährdung. Und davon sind eben auch nicht alle Menschen in allen Konstellationen gleich betroffen. Also das war jetzt viel Stoff, hat das jetzt sehr viel sortiert oder das Feld nur einfach sehr groß gemacht. Mal gucken, was jetzt noch an Fragen kommt und wie wir es vielleicht auch noch ein bisschen diskutieren können. Ja.
Da ich glaube, Ian wollte nicht mehr.
Scheint so, ja.
Genau,
perfekt. Dann können Sie gleich, Herr Kampf.
Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Sie haben jetzt sehr, sehr viel ausgeführt. Im Prinzip haben Sie alle Bereiche schon irgendwie tangiert, in die wir vielleicht nochmal reingucken wollen oder bei der Diskussion dann gehen wollen. Ich habe trotzdem mal eine provokante Frage. Also Sie haben jetzt sehr viel über Entwicklung der Ungleichheit gesprochen und haben meines Erachtens ja den Überblick über den aktuellen Stand auch gegeben. Aber trotzdem gibt es die von JS genannte Partei mit dem lieben Herrn Lindner an der Spitze, die ja immer wieder in der Öffentlichkeit davon spricht, dass es in Deutschland ja so schlimm gar nicht ist mit der Ungleichheit. Ja, das ist ja nur so eine linke Wahnvorstellung, wie man es erst letztens in der FDP-Parteizeitschrift lesen konnte, dass Deutschland ja eigentlich Ungleichheit nur deshalb habe, und jetzt kommen wir zu den Prinzipien der Gerechtigkeit, weil es ja leistungsgerecht sei. Ne? Also die Ungleichheit resultiert aus reiner Leistung und die Leistung zeigt sich dann halt darin, wer kann sich halt so ein Eigenheim bauen und kann das finanzieren, wer hat entsprechendes Einkommen, was soll man damit zu machen und wer nicht. Jetzt quasi die These, die die FDP aufstellt, Deutschland ist kein ungleiches Land, so steht es nämlich in der aktuellen Ausgabe ihrer benannten Parteizeitschrift, sondern ich zitiere mal, Deutschland ist ein Land, in dem Leistungen sich auszahlen und Leistungen sich im eigenen Lebensbild, im eigenen Lebensstandard wiedererkennen. Die Vorstellung einer ungleichen Gesellschaft ist eine Lüge. Und diese These gebe ich Ihnen mal quasi zur Bewertung. Inwiefern ist diese These der FDP eine Lüge? Sie müssen sich wieder entmuten. Ich musste sie ganz kurz rausnehmen, weil ich mich doppelt gehört habe. Sorry dafür.
Naja, also ich glaube, die Position, die die FDP vertritt, die kann man natürlich grundsätzlich vertreten. Ja? Und es ist nun eine relativ kleine Partei, die aus meiner Perspektive auch ganz gut dafür bekannt ist, dass sie ja für ein bestimmtes Klientel ja mehr oder weniger auch erfolgreich, je nach Jahr und Bundestags- oder Landestagswahl, Politik macht. Ne? Also das finde ich, würde nicht mal auf eine besonders kritische Bestandsaufnahme hinauslaufen. Die haben eine Wählerinschaft, viel aus den freien Berufen, auch Selbstständige und so weiter, die sich da sehr gut aufgehoben fühlen. Und man kann so eine Position vertreten. Ne? Dass das Abbild von Ungleichheit sozusagen nicht weiter zu kritisieren ist. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass moderne Gesellschaften, da würde ich soweit sogar mitgehen, ein gewisses Maß an Ungleichheit brauchen. Es ist eine funktionale Notwendigkeit ein Stück weit, weil in der Tat unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Investitionen in die dafür notwendigen Qualifikationen erforderlich machen. Unterschiedliche Berufe gehen mit unterschiedlich viel Verantwortung einher. Menschen arbeiten unterschiedlich intensiv in bestimmten Berufen. Also ein Lehrer, eine Lehrerin hat einen stressigeren Job, nehme ich mal an, als vielleicht die Sekretärin einer Schule oder der Sekretär einer Schule, ohne denen jetzt irgendwie Unrecht tun zu wollen. Aber diese Ideen von mehr Verantwortung, mehr Stress, mehr Qualität in der Arbeit, die man auch liefern muss, die wird natürlich sozusagen in dem System der Entlohnung in Deutschland auch ein Stück weit abgebildet. Ich denke aber, dass man die Argumente der FDP relativ leicht dann entkräften kann, wenn man sich ein bisschen mehr im Detail mit bestimmten Unternehmen befasst und mit relativ charakteristischen Unterschieden der Entlohnung innerhalb von Unternehmen. Also wir nehmen mal das Beispiel der Lufthansa, das ist ja ein sehr bekanntes deutsches Unternehmen. Die Piloten mit den alten Verträgen in der Lufthansa verdienen wahrscheinlich um die 200.000 Euro oder mehr pro Jahr. Da wird jeder Ökonom hingehen, der sonst vielleicht marktliberal eingestellt ist und wird sagen, das ist ein Lohn, der sich mit der überhalb des Produktivitätsäquivalenzniveaus liegt. Denn im Vergleich zum Kabinenpersonal verdient dieser Pilot oder diese Pilotin ungefähr das, naja, Zehnfache pro Jahr oder vielleicht das Fünffache pro Jahr. Die verdienen nur deswegen so gut, weil in der Vergangenheit diese Berufsgruppe durch eine extrem gute Organisation, eine interne Organisation und sehr starke Solidarisierungsbestrebung innerhalb der Berufsgruppe der Piloten, Pilotin in der Lage war, diese Löhne jenseits des Produktivitätsäquivalenzniveaus abzuschließen. Wir sehen das innerhalb von Krankenhäusern, wo es mit Blick auf das, was ich vorher angesprochen habe, die Leistung, die Qualifikation, den Stress im Job, auch eklatante Unterschiede gibt zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen Seite und dem Pflegepersonal. Wir sehen es innerhalb der Pflegeindustrie selbst, die mit am schlechtesten bezahlten Personen in den sozialen Dienstleistungen sind, die 1 Million Menschen in den Pflegeberufen, Pflegetätigkeiten, die schlechter organisiert sind als beispielsweise Ärzte und Ärztinnen. Denken Sie an den Marburger Bund, der auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, wie gut er sozusagen für die Interessen seines Klientels eintreten kann und Lohnsteigerungen um 20-30% waren teilweise möglich. Also da würde ich dann immer sagen, es gibt diese Prinzipien von Leistungsgerechtigkeit. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, aber in dem Moment, wo bestimmte Berufsgruppen sozusagen aufgrund ihrer internen Organisation innerhalb von Unternehmen Löhne erzielen, die jenseits dieses Produktivitäts, also jenseits ihrer tatsächlichen Produktivität liegen, um es noch ein bisschen einfacher zu formulieren, wird so diese Idee der FDP eigentlich relativ schnell auch kritisierbar. Und ich glaube, der Punkt, den ich vorhin mit Blick auf das Bildungssystem angesprochen habe, in dem Moment, wo wir feststellen müssen, und wir können es ganz nüchtern mit relativ objektiven Analysen feststellen, in dem Moment, wo es keinen fairen und gleichen Zugang gibt zu den wertvollen tertiären Bildungsabschlüssen in Deutschland und die noch immer so strukturiert sind, diese Zugänge, dass nur 5-8% der Studierenden einen Background haben in Arbeiterhaushalten. In dem Moment würde ich sagen, naja, also man kann das politisch argumentieren, aber ein paar Fakten sprechen eben auch ganz klar dagegen. Ja, das wäre mal so ein Versuch, gegen die FDP zu argumentieren.
JS, du möchtest gerne reagieren.
Ja, eigentlich wurde meine Frage schon beantwortet, aber Sie würden also grundsätzlich schon der These widersprechen, dass wir in Deutschland Leistungsgerechtigkeit haben.
Naja, ich habe es ja versucht, mit den Beispielen deutlich zu machen. Also es gibt halt einfach, also man muss, glaube ich, bei jedem Beruf fragen, wie produktiv ist der und wie fair wird der bezahlt? Und jetzt würde ich mich gerne mit einem FDP-Abgeordneten oder dem Verfasser dieses Textes unterhalten, ob er der Meinung ist, dass in der Altenpflege faire Löhne gezahlt werden. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ich kann das nur erklären, dass diese 1 Million Beschäftigte so miserabel bezahlt werden, dadurch, dass sie politisch keine Lobby haben, dass sie gewerkschaftlich zu schlecht organisiert sind. Denn sonst müsste es ja im Grunde so sein, dass diese Tätigkeit besser bezahlt wird. Denn alle stimmen im Grunde überein, dass das eine extrem wertvolle Arbeit ist. Nur wird sie halt so schlecht bezahlt, dass sich kaum noch jemand findet, der diese Arbeit ausübt. Gleichzeitig haben wir andere Berufe, die sehr, sehr gut bezahlt werden. Gerne eingeschlossen Universitätsprofessoren. dann könnte man bitte schön auch die Frage stellen, ob die nicht vielleicht ein bisschen zu gut bezahlt werden in Deutschland oder Beamte im Bundesministerium und so weiter und so fort. Also was leisten die Leute und wie bewerten wir das? Also es steckt eine normative Frage drin in dieser Problematik und Gesellschaften verständigen sich sozusagen darüber, was besonders wertvoll ist und was sehr hoch bezahlt wird und was funktional notwendig ist. Und dieser Verständigungsprozess ist ein politischer. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist, da steckt was Politisches drin. Das ist jetzt nicht gottgegebene Gerechtigkeit und Fairness, sondern diese Fairness-Maßstäbe entwickeln wir gemeinsam, wenn man so möchte, und sind in der Vergangenheit gemeinsam entwickelt worden. Wir haben festgestellt, Ärzte sind wichtiger als Pflegerinnen und Pfleger. Wir stellen fest, in unserer Gesellschaft Polizisten, Polizistinnen sind wertvoller als die Pflegerinnen und Pfleger und die werden besser bezahlt. Erklären Sie mir bitte den Unterschied zwischen der Arbeit eines Polizisten, einer Polizistin und dem einer Pflegerin und Pfleger und sagen Sie mir, warum der Polizist, der Gendarm doppelt so viel verdient. Ich kann die Differenz in der Leistung nicht sehen. Ich persönlich kann sie nicht sehen, aber also, es sind Fragen der Verhandlungsmacht, der gewerkschaftlichen Organisation, der Bewertung, die wir gesellschaftlich sozusagen vornehmen. Die Altenpflege hat eine Tradition in der freiwilligen Arbeit, die Altenpflege hat eine Tradition, also jetzt von der Beruflichkeit her, in der kirchlichen Fürsorge, das waren nicht bezahlte Jobs. Verstehen Sie, da kommen die her. Und deswegen sind die in 2022 immer noch sehr, sehr schlecht bezahlt. Freiwilligenarbeit, kirchliche Arbeit, religiös motivierte, seelsorgerische Arbeit, wenn man so will, steckt da auch so mit drin. Es waren noch nie Sachen, die besonders gut bezahlt wurden. Und diese Tradition steckt in diesem Beruf drin. Der Gendarm wird über Jahrhunderte als wichtiger Beamter des Königs, des Feudalherrn, des Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, was auch immer, des Bundeskanzlers gesehen und wird relativ gut bezahlt. Sicherheit wird höher bewertet als die Pflege von Kranken und Alten. Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Das kann man auch ganz anders beantworten. Also das, wir werden immer feststellen müssen, aus meiner Sicht, dass es zwischen relativ gut vergleichbaren Berufen immense Unterschiede in der Bezahlung gibt, die aufgrund dieser Idee, da leistet jemand mehr oder weniger, eigentlich nicht gut beantwortbar sind. Da stecken viele normative politische Entscheidungen drin, normative Annahmen, Bewertungen etc. Und es gibt eine historische Entwicklung der Berufe. JS schüttelt den Kopf, aber hat noch die Hand gehoben, ich weiß nicht.
Nein, ich wollte nur, weil Herr Kabisch hat sich vor mir gemeldet, deshalb.
Du kannst aber auch gerne zuerst reagieren, weil ich glaube, du wolltest darauf bestimmt Bezug nehmen, oder?
Mittelmäßig würde ich sagen. Also klar, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, dass manche Leistung eben höher bewertet wird als andere. Aber selbst wenn wir in Berufe gehen, die sehr, sehr gut bezahlt werden, zum Beispiel wenn man bei BMW arbeitet oder so, dann hat man da ja trotzdem noch eine Führungsetage, die wirklich vom Gehalt her Sphären über ihren ArbeiterInnen ist. Und gerade auch, wenn man sich jetzt anguckt, was da vererbt wird und so, da ist es für mich immer so der Punkt, wo ich dann wirklich sagen muss, das kann nicht fair und das kann nicht gerecht sein. Natürlich sollten Leute, die mehr Verantwortung haben, auch mehr verdienen. Aber irgendwann kommt man da in Sphären, wo das nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Und ja, das richtig. Sehe ich in Deutschland ganz massiv.
Genau, das ist das. Man kann den Satz sprechen wie die FDP. Man kann auch sagen, es braucht Ungleichheit zwischen Berufen. Ich würde auch sagen, der Manager, die Managerin muss mehr verdienen bei BMW als der
Logisch, ja.
Das muss so sein, denn die Person, die da managt, hat mehr Verantwortung und gute Entscheidungen werden auch den Arbeitsplatz des Arbeiters, der Arbeiterin sichern und die Familien von denen ernähren und so weiter und so fort. Ne? Also das muss man abbilden. Man muss auch die Ärztin und den Arzt besser bezahlen. Das ist keine Frage als die Pflegerin und die Pfleger. Die haben mehr Verantwortung, die haben mehr in ihre Ausbildung investiert, die haben jahrelang während des Studiums auch auf eine Bezahlung verzichtet. Und vielleicht teilweise, nicht in Deutschland ist ja Bildung kostenlos, weitgehend jedenfalls, aber in anderen europäischen Gesellschaften, auch in den USA speziell, müssen Sie für den Abschluss als Ärztin mehrere hunderttausend Dollar in die Hand nehmen. Sie investieren also privates Vermögen oder nehmen Schulden auf bei der Bank, um einen solchen hochqualifizierten Abschluss zu erwerben. Dass das dann am Ende irgendwie sich am Markt auch wieder amortisieren muss, leuchtet einem ein, glaube ich. Aber wir kriegen immense Probleme, glaube ich, in der Argumentation, wenn wir sagen, der Manager, der Top-Manager von BMW verdient 100-mal so viel wie der Fabrikarbeiter in derselben Fabrik. Das kann nicht durch 100-fach höhere Produktivitäten abgesichert sein. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Das ist eine Frage des Vorhandens, eine politische Frage, wenn man so will, nicht parteipolitisch, aber eine politische Frage innerhalb eines Unternehmens, wenn man so möchte. Ja, es ist eine Frage, wie bestimmte Dinge bewertet werden. Und es hat mit der Produktivität nichts zu tun. Wenig. Es gibt eine Entkopplung sogar, würde ich sagen. Und das ist sicherlich ein Punkt, der in der Argumentation der FDP irgendwie nicht mitgedacht wird. Vielleicht auch bewusst, ja, weil sie ein Klientel vertreten, das von dieser zunehmenden Entkopplung von bestimmten Bezahlungen in bestimmten Jobs und den Produktivitäten, die diese Jobs sozusagen tatsächlich aufweisen, ja auch profitieren, also als Klientel der FDP.
Ich würde vielleicht mal das Ganze noch ein bisschen umdrehen. Also Sie haben ja vorhin in Ihrer Argumentation den Fall, also Ihren eigenen Fall eigentlich genannt, des Uniprofessors, und Sie haben vorher verwiesen, oder der Professorin, und Sie haben vorher verwiesen auf den Fall Lufthansa. Also entsprechend Pilotengehälter. Sie haben natürlich von dem Piloten geredet, der als Pilot auch arbeitet, nicht als erster Offizier, die verdienen keine 200.000 Euro im Jahr, wenn sie frisch von der Pilotenschule kommen. Aber beide Fälle sind aber meines Erachtens auch Beispiele, wo man natürlich immer darüber diskutieren kann, wie gerade angedeutet, ist das produktiv und was ist überhaupt Produktivität? Aber es sind auch Fälle, wo man feststellen muss, es schlägt sich auch in diesen Bereichen eine Prekarisierung durch. Also sowohl im Unisektor sieht man das ja ziemlich enorm. Also ich weiß nicht, wie Ihr Arbeitsvertrag ausgestaltet ist, aber es gibt ja auch da immer mehr Professoren, die quasi eine bestimmte Anzahl X von Aufträgen entsprechend bekommen müssen für Forschungsaufträgen, damit sie überhaupt irgendwie ihren komplettes Gehalt bekommen können, plus Uni-Mitarbeiter, die für Lehraufträge ja untermenschenwürdig bezahlt werden. Und auch selbst bei der Luftfahrt, also Lufthansa haben Sie gerade genannt, Lufthansa mag immer noch ein relativ gutes Gehaltsniveau haben, aber auch da gibt es Billigableger, ob es Eurowings Discover ist zum Beispiel, in den Piloten abgestellt werden, und da ist das Einstiegsgehalt für einen ersten Offizier aktuell so bei rund netto, je nachdem welche Stufe er hat, 1.870 Euro. Wir reden von einem ersten Offizier, der vorher seine Ausbildung selber finanzieren muss, also so bei 100.000 Euro Schulden rauskommt. Kurzum, meine Frage ist an Sie, oder wieder ein bisschen als halbe These versteckt, haben wir nicht selbst in diesen Bereichen so eine starke Prekarisierung, die sich durchschlägt, dass von diesen von Ihnen genannten Beispielen man immer mehr ja Gegenentwicklung irgendwie feststellen kann und Punkte, wo es eben nicht mehr diese puren Unterschiede gibt, weil wir überall Bereiche haben, wo diese starke Kapitalisierung sich durchschlägt und man Kosten irgendwie minimieren will?
Es wird jetzt eine sehr facettenreiche und detaillierte Diskussion. Also natürlich bin ich mir im Klaren darüber, dass das auch bei so einem Unternehmen wie der Lufthansa, die ich jetzt so als Beispiel angeführt habe, ich habe ja auch bewusst gesagt, die alten Verträge, ne? Verträge, die in dieser Form nicht mehr abgeschlossen werden, dass die Lufthansa und auch andere große deutsche Industrieunternehmen sich in sehr kompetitiven Märkten behaupten müssen. Das ist ja ein Argument, was immer wieder gebracht wird und dementsprechend auch darauf schauen, dass sie ihre Kostenstrukturen letztendlich anpassen, was dazu führt, dass sie tatsächlich viele Aufgaben an Fremdfirmen vergeben, die deutlich schlechter zahlen beispielsweise, was dazu führt, dass sie Neueinsteiger mit anderen Verträgen ausstatten und so weiter und so fort. Das ist eine Tendenz, die es in Deutschland tatsächlich sehr stark gibt. Das kann man überhaupt nicht wegdiskutieren. Deutschland hat noch bis vor vielleicht 25 Jahren als ein Paradebeispiel für einen hochregulierten Arbeitsmarkt gegolten. Es war ja auch viel in der politischen Diskussion oder in der medialen Diskussion immer davon die Rede, wie starr dieses Land ist, wie wenig sich da bewegt, wie unflexibel die Deutschen sind und so weiter und so fort. Wenn man mal auf die internationale Presse geschaut hat in der Zeit, ja, ist immer der Eindruck sozusagen erweckt worden, das ist hier alles sozusagen in Stein gemeißelt. Aber ich glaube, diese Beobachtung ist, wie Sie ja selber auch schon gesagt haben, nicht mehr zu halten. Es gibt eine massive Flexibilisierung von Arbeitsverträgen in den letzten 25 Jahren, 20 Jahren. Ich glaube, der Startpunkt liegt so ungefähr um die Hartz-IV-Reform 2004 davor und danach. Es gibt eine massive Ausweitung von befristeten Tätigkeiten. Sie sehen immer wieder in den Zeitungen oder auch in den wissenschaftlichen Publikationen blitzt das so auf. Etwa die Hälfte der Berufseinsteiger nach akademischem Abschluss aktuell hat einen befristeten Vertrag. Währenddessen die Befristungsquote im nationalen Durchschnitt vielleicht irgendwo zwischen 5 und 10% liegt, je nachdem, welches Land Sie sich anschauen. Also, wir haben in Deutschland in den letzten 20 Jahren einen massiven Ausbau der Niedriglohnbeschäftigung beobachten können oder müssen. Über 20%, 23% der Beschäftigten arbeiten zu einem Niedriglohn. Das ist ein europäischer Spitzenwert. Also es ist sehr, sehr viel passiert auf breiter Front in allen Berufen, keine Frage. Was man als Ergebnis von Flexibilisierung des Arbeitsmarktes sozusagen diskutieren kann. Und es hat zu einer Zunahme von Ungleichheit am Arbeitsmarkt geführt, zu einer Schlechterstellung von bestimmten Gruppen mit geringen Qualifikationen in erster Linie. Wir haben zwar eine Rekordbeschäftigung in Deutschland, also eine sehr geringe Arbeitslosigkeit, die auch weiter sinkt, jedenfalls nicht steigt, selbst in den schlimmsten Wirtschaftskrisen der letzten 10 Jahre. Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 ist an Deutschland vorbeigegangen. Wir haben also keine Entwicklung, wie sie zum Beispiel in Spanien, Italien oder auch in Frankreich beobachtbar war. Aber der Preis für diese hohe Beschäftigung bei gleichzeitiger Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ist eben eine wachsende Ungleichheit, der Bereich der Arbeitsverträge, eine wachsende Niedriglohnbeschäftigung. Und das trifft sehr viele Branchen. Also ich kann dem nur zustimmen. Ja, letztendlich, es betrifft vor allen Dingen junge Leute, auch hervorragend ausgebildete, gute junge Leute. Es betrifft mehr diese Gruppen als die Leute mit den etablierten Verträgen, also die 40, 50 oder 60-Jährigen, die sind fein dran, wenn sie nicht sozusagen in einer Branche sind, die jetzt irgendwo massiv geschädigt wird in der Corona-Krise. Sind ja verschiedene Branchen irgendwie kaputt gegangen, wo man nie gedacht hätte, dass die mal ja, ein Risiko haben würden. Das wäre jetzt sozusagen irgendwo die Reaktion auf das, was Sie sagen. Und es sind sehr viele Unternehmen, sehr viele Branchen betroffen. Auch die Universitäten schließen nicht mehr die Verträge ab mit dem Spitzenpersonal, wie das noch vor 20 Jahren der Fall war. Also ich habe auch leistungsbezogene Komponenten in meinem Vertrag. Ich muss irgendwelche Sachen liefern, Hunderttausende Euro einwerben. Also das ist ein Vertrag, den die Professoren vor 20 Jahren in so einer Form nicht unterschrieben haben oder hätten. Klar.
Wenn wir jetzt schon mal bei der Universität sind, dann würde ich, bevor wir in die kleine Diskussionsrunde gehen, nochmal einen Ausflug in die Bildung machen, wie Herr Kabusch das so schön genannt hat. Und zwar, wie sieht denn aus Ihrer Perspektive ja, die Ungleichheit in der Bildung aus, was das angeht? Auch gerade was die Inklusion angeht, also jetzt nicht mehr Vermögen, sondern wirklich die Integration, die Inklusion. Wie sieht es denn da mit der Ungleichheit aus?
Naja, das ist ein interessantes Thema, in dem sich tatsächlich auch viel verändert hat. Ich würde mal
Ja, bitte kurz halten, damit wir noch in
ich
die
fange mal mit der
Diskussion
tertiären
dann
Bildung
kommen.
an. Ja, ich fange mal mit der tertiären Bildung an und irgendwie einem wichtigen politischen Ziel der Vergangenheit. Also ich fange mal an mit der Expansion des Bildungssektors, so wird das überschrieben in der Forschung, die ich jetzt sozusagen so zur Kenntnis nehme. Politisch war das Ziel der Vergangenheit, dass die Bildungsbenachteiligung von Frauen bekämpft wird. Dass die Bildungsbeteiligung von Frauen steigt und die Nachteile von Frauen im Bildungsbereich der irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Und das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht jetzt für Deutschland auch empirisch nachweisen. Mit großen Absolventenstudien kann man es nachweisen mit Blick auf die Zahl der studierenden Frauen an Universitäten und Männer, studierende Männer an Universitäten. Noch vor 20 Jahren war es so, dass auf 100 männliche Absolventen, vielleicht 80 bis 90 weibliche Absolventen an den höheren Bildungseinrichtungen, also Universitäten, kamen. Im Grunde hat sich es inzwischen umgedreht. Wir haben bloß noch eine Fakultät, die naturwissenschaftliche Fakultät, jetzt mal allgemeiner gesprochen, an denen Männer dominieren. In allen anderen Fakultäten, Instituten, Studiengängen gibt es mehr Frauen als Männer. Und das Interessante daran ist, dass Deutschland mit dieser Entwicklung nicht alleine steht. Das hat man in allen europäischen Gesellschaften erlebt in den letzten 20 Jahren. Also eine Umkehrung sozusagen des Verhältnisses von Männern und Frauen, die Universitätsabschlüsse erwerben. Deutschland ist gleichzeitig aber auch ein Stück weit so, auch ein Schlusslicht in Europa. Also auf 100 weibliche Absolventen auf 100 männliche Absolventen im Baltikum kommen zum Beispiel 200 weibliche Absolventen. Also es gibt noch Länder, in denen das sehr viel besser aussieht für Frauen und sehr viel schlechter für Männer. Aber das wäre eine wichtige Veränderung der letzten ja, 20 Jahre. Das zeigt sich dann beispielsweise in der sinkenden Arbeitslosigkeit von Frauen am Arbeitsmarkt. Es zeigt sich auch in einem sinkenden Gender Pay Gap am Arbeitsmarkt inzwischen. Sind im Durchschnitt, im deutschen Durchschnitt landesweit inzwischen mehr Männer arbeitslos als Frauen. Also es gibt sozusagen auf dieser Ebene ein paar, wie ich finde, bemerkenswerte Veränderungen, trotz der von mir vorhin geäußerten Kritik an den frühen Auswahlen für die gymnasiale Oberstufe, die bildungsfernen Schichten, vor allem die migrantischen Haushalte und die Arbeiterhaushalte benachteiligen. Das wäre mal so ein Versuch, auf diese Frage zu antworten. Ich weiß nicht, ob ich alles erwischt habe, was es braucht, aber.
Doch. Also so auf das, was man, ja, auf das Wichtigste, gerade an der Universität, das ist tatsächlich, glaube ich, Fakten, die auch nicht so viele wissen, sondern weil ja auch sonst immer viel Ungleichheit in der Bildung, was die Grundschule und die weiterführende Schule angeht und eigentlich die Uni ja eher weniger angesprochen wird. Deswegen ist das vielleicht auch mal nochmal ein anderer Blickpunkt. Ja, kommen wir zum Diskussionsteil. Was sind denn Ihrer Meinung nach Lösungsvorschläge oder gibt es bereits Lösungsvorschläge oder beziehungsweise auch Umsetzungen, um Ungleichheiten zu bekämpfen, egal welcher Art?
Ich glaube, wir hätten eine Reihe von Instrumenten, über die wir nachdenken können, ne? Also ich habe interessanterweise genau diese Frage heute in einer Vorlesung gestellt, also einer Generation, der Sie selber angehören. Was kann man tun, um die sehr starke Vermögensungleichheit in Deutschland, es war einfach zufällig heute Thema, ja, Vermögensungleichheit in Deutschland zu reduzieren und die Armut ebenfalls zu verringern. Und die Liste von Vorschlägen klingt nicht mal utopisch, die dann kommt, sondern sie klingt nach greifbaren und auch durchaus sinnvollen Policy-Instrumenten, von denen wir wissen, dass sie in anderen Ländern bereits auch ausgeführt werden, ausprobiert wurden. Also, viel diskutiert wird die Frage Mindestlohn. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Mindestlohnerhöhung kommt, weil es diesen Niedriglohnsektor, naja, verringern würde. Davon werden unterschiedliche Bundesländer, das hat der Kanzler schon selber jetzt auch gesagt, das betrifft 20 bis 25% der Beschäftigten in Sachsen-Anhalt und in Bayern deutlich weniger Leute. Also der Mindestlohn kommt und es, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Man kann und sollte, finde ich, immer wieder einen neuen Anlauf nehmen und über ein Bürgergeld reden oder über ein Grundeinkommen oder Dinge in dieser Art. Es gab interessante Versuche in Finnland diesbezüglich. Es gibt hervorragende Berechnungen, sowohl von liberalen, also eher vielleicht auch konservativ orientierten Ökonomen, aber auch, wenn Sie so wollen, der SPD oder von Ökonomen, die eher der Linkspartei sozusagen sich zugehörig fühlen. Also es gibt unterschiedliche Konzepte von links bis rechts, will ich sagen, aber es ist, glaube ich, eine Debatte, die man führen sollte. Das Mindesteinkommen hatte ich genannt. Das Bürgergeld oder wie auch immer man das nennt, wäre ein zweiter Punkt. Natürlich kann man über eine Vermögensbesteuerung nachdenken in Deutschland, die es in dieser Form vielleicht noch nicht gibt oder bräuchte. Wir haben einen Spitzensteuersatz, der stark verringert wurde. Warum ist der so niedrig? Kann der erhöht werden? Er könnte erhöht werden. Also es gibt eine Reihe von Instrumenten, die man einsetzen kann. Und selbstverständlich kann und müsste man auch darüber nachdenken, wie man sozusagen der Armutsentwicklung an anderer Stelle entgegenwirkt. Und das betrifft, wie ich empfinde es, als leidige Diskussion um die Höhe des Hartz-IV-Satzes, der natürlich immer wieder mal angepasst wurde. Aber alle Expertisen, die es in dem Bereich gibt, alle Studien, die es gibt, zeigen eigentlich, dass das, was an Hartz-IV-Transfers in den Haushalten dann landet, die davon betroffen sind, eben im Grunde nicht dazu ausreicht, den Menschen ein soziokulturell akzeptables, mindestens ein soziokulturell akzeptiertes oder akzeptables Mindestmaß an Beteiligung zu sichern. Also man kann auch unten dagegen halten. Die Frage ist, ob es den politischen Willen gibt. Und die Frage ist, ob in der aktuellen politischen Konstellation, wo wir mit so vielen, ja, Krisen gleichzeitig konfrontiert sind, ob das Thema Ungleichheit so viel Kraft entfaltet, so viel Präsenz bekommt in der öffentlichen Diskussion, dass es auch einen politischen Willen gibt, dagegen zu halten. Man könnte sehr viel mehr tun, würde ich sagen, als das aktuell passiert oder auch faktisch gemacht wird. Steuersatz ist wichtig, die Steuersysteme insgesamt ist wichtig. Also ich habe jetzt sehr viele Punkte genannt. Sie können sich eins raussuchen. Was wär denn Ihr Einstieg? Wo würden Sie anfangen?
Das ist, glaube ich, die gute Frage. Ich würde vielleicht trotzdem JS zuerst das Wort erteilen. Ich glaube, du willst bestimmt Bezug nehmen, sonst ich hätte einen ganz anderen Vorschlag, der noch nicht genannt worden ist. Nee, okay, gut. Ich würde meinen Vorschlag in den Raum werfen und da würde es mich sehr interessieren, wenn sich Herr Verwiebe erst zurückhält und ihr mal sagt, was ihr davon haltet. Marcel Fratscher, Ökonom beim DEW, hat in seinem aktuellen Buch einen Vorschlag unterbreitet, den er auch medial natürlich, wie man ihn kennt, schön breit trägt. Ich habe davon ehrlich gesagt nicht in seinem Buch zuerst erfahren, sondern erst bei einem Auftritt in einem anderen sehr erfolgreichen Politik-Podcast, nämlich der Lage. Und dort spricht er davon oder schlägt vor, um irgendwie etwas zu tun gegen diese Ungleichheit, vor allen Dingen im Vermögen und eigentlich auch etwas zu tun gegen diese dargestellte Rochade im Sinne der Vererbung, schlägt er vor, jeder Bürger soll einmalig ein sogenanntes Vermögensgeld bekommen, quasi ein bisschen Helikopter-Money vom Staat geschenkt. Höhe benennt er nicht genau, aber ein quasi, wenn man so will, einmaliges Geschenk, so im Sinne einer einmaligen Auszahlung dieses Vermögensgeldes, mit der Hoffnung, dass dadurch quasi natürlich refinanziert im Sinne über eine Vermögenssteuer, das muss man dazu sagen, mit der Idee quasi verbunden, man kann dadurch eine gewisse Umverteilung vornehmen und kann etwas von diesen besonders Reichen, das haben wir besprochen, nehmen und so ein bisschen natürlich denjenigen geben, die sozial benachteiligt sind. Und da wäre die Frage, was haltet ihr von dieser Idee des Vermögensgeldes, wie er das nennt, auch mit diesem Konzept einmalige Auszahlung? Er spricht davon von 16 bis 18 etwa in diesem Kontext. Wäre das für euch eine Option zu sagen, ja, wir könnten über solch eine Variante vielleicht auch etwas erreichen? Ich würde vielleicht kurz JS überspringen oder möchtest du gleich? Wie du willst. Und fang an und dann gehen wir die Reihenfolge durch einfach.
Also mir ist das egal, aber ich kann auch gerne anfangen. Also ich sehe es
nämlich bisschen... gerne überspringen. Das ist gar kein Ding. Ich kann mein FDP-Hass rein ich sehr, sehr lange.
Dann machst du ihn am Ende nach LZ dann.
Ja, also ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch. Also ist jetzt die Frage, wie er das genau ausgelegt hat. Sollen dann praktisch die ab einem bestimmten Vermögen bereits besitzen, dieses Vermögensgeld also nicht bekommen, aber praktisch dafür sorgen, dass die Ärmeren das bekommen? Oder wie soll das dann ablaufen? Weil dann ist natürlich die Frage, okay, wo macht man die Vermögensgrenze fest? Und dann besteht natürlich auch, sage ich jetzt mal, die Gefahr der Ausnutzung. Also es gibt natürlich auch einige Familien, die sich so ein bisschen auf dem, also wo man das Gefühl hat, ob sie sich tatsächlich darauf ausruhen, ist die Frage, ob sie sich da eben ausruhen auf dem Geld, was sie vom Staat geschenkt bekommen. Wenn sie da jetzt natürlich noch mehr geschenkt bekommen, dann geben sie das Geld aus, dann ist die Frage, wie wird das dann wieder versteuert? Also was sehen sie am Ende überhaupt von dem Geld, was sie ja geschenkt bekommen? Also einmalig sehe ich jetzt nicht so als Lösung, dass es auf Dauer die Ungleichheit bekämpft.
Ich wollte auch einfach nur ansprechen, dass eine einmalige Auszahlung ja nicht langfristig und zukünftig gedacht wäre, sondern nur für den Moment. Und ob dann die sozialen Ungleichheiten in dem Moment ausgeglichen werden könnten dadurch, wäre ja sinnvoll, aber könnten sie dann auch langwierig ausgeglichen werden? Das stellt mir so. Diese Frage stelle ich mir so ein bisschen.
JS, willst du erstmal?
Nee, also ich würde mich da jetzt erstmal ein bisschen mehr beschäftigen müssen, ehrlich gesagt, weil die Informationen, die sie jetzt gerade gegeben haben, weiß ich nicht so viel damit anzufangen, akut. Von daher, ich werde erstmal übersprungen. Bitte, danke.
Also dann gehe ich da jetzt nochmal drauf ein. Ich sehe das wie LZ, vor allem weil mit diesem Geld ja eben nicht alle sozialen Ungleichheiten überhaupt erreicht werden würden. Also zum Beispiel die Bildung, die soziale Ungleichheit oder andere, die würden da mit dem Geld ja wahrscheinlich eher nicht ausgeglichen werden, weil die Herkunft ändert sich deshalb trotzdem nicht von den Kindern. Und ja, also das würde ja in dem Fall dann das nur das Vermögen bzw. das Einkommen betreffen, was wahrscheinlich das größte Problem ist, aber die sozialen Ungleichheiten grundsätzlich würde es nicht auflösen.
Na, die Idee dahinter ist quasi, wenn man das mal so kurz zusammenfasst, er geht davon aus, viele Menschen kriegen etwas vererbt und dadurch im Sinne geschenkt. Und warum soll nicht der Staat allen Menschen etwas schenken. Das ist ein bisschen die Idee. Vererbung für alle, ist die Überschrift in diesem Kapitel in seinem Buch. Und dann stellt er einen Kausalzusammenhang her zwischen denjenigen, die Vermögen haben und was sie damit machen. Also er argumentiert quasi und sagt, diejenigen, die Vermögen haben, haben die Möglichkeit, über das Vermögen im weitesten Sinne auch das auf Einkommen zu beziehen. Sie können es also investieren und haben deshalb in der Regel auch ein höheres Einkommen, was dann durch die Investition resultiert. Als Investition zum Beispiel in Bildung oder in was auch immer. Also letztlich ist die Idee dahinter, man kann über diese einmalige Schenkung, nennen wir es mal so, über diese Schenkung letztlich andere soziale Bereiche mit tangieren oder mit sich mit darauf beziehen. Das ist ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, um das nicht einmalig nur auf einen Punkt zu beziehen. Das ist das, was er gerade hinter so ein bisschen entwickelt hat. Was ich so als Chance dahinter sehen würde, also ich stimme euch völlig zu, was diese Einmaligkeit betrifft. Ich stimme euch zu, dass es natürlich nicht alle Probleme von heute auf morgen löst. Was ich irgendwie charmant finde, ist diese Idee, wir haben quasi die Möglichkeit, etwas zu erben vom Staat. Also wir tun etwas gegen diejenigen, die letztlich immer nur durch Vererbung immer reicher werden oder immer mehr Vermögen aufbauen können, weil wir denen über eine Vermögensteuer sowieso etwas wegnehmen. Und gleichzeitig ist da aber auch ein sinnvoller Einsatz zu sagen, okay, wir geben es dann den Menschen, die Bedarfe haben, die Möglichkeiten haben. Was sie damit machen, ist eine andere Frage. Das steht ja nicht festgeschrieben. Also sie müssen es ja nicht in Bildung investieren, sie müssen es nicht in, keine Ahnung, was investieren. Das ist immer das Hauptargument dann, was man häufig auch aus der liberalen Ecke hört. Dann investieren sie das in Alkohol oder so. Jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Ist natürlich ein Blödsinnsargument, brauchen wir nicht drüber reden, aber man hört es ja ab und zu. Ich finde nur diesen Gedanken interessant und das als Ansatz mit zu verstehen, wenn man das auch im Kontext von, also hier wissen es ja alle, im Kontext von Pikettis These sieht, einfach, dass dieses Einkommen so viel stärker steigt als das Wirtschaftswachstum, ja, dann könnte man ja da vielleicht Potenzen sehen. Das wäre nur mein Gedanke, vielleicht um diesen Gedanken so ein bisschen aufzunehmen, den er im Buch formuliert hat. Ich würde aber vielleicht den Ball erstmal Herrn Wiebe zuspielen. Vielleicht können Sie mal kurz einschätzen, wie Sie das sehen würden, und dann würde ich an JS zurückgehen, weil Sie wollten Ihren Rant an die FDP noch starten.
Naja, also ich sag mal so, ich habe das Buch von Fratscher nicht gelesen, sondern nur die Debatte drumherum so ein bisschen verfolgt. Diese Idee, dass man sozusagen so eine einmalige Ausstattung von allen mal hergibt, in welcher Höhe auch immer, ob es jetzt 15.000 Euro sind oder 60.000 Euro, die gibt es natürlich schon länger. Ne? In der ganzen Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen gibt es diesen Vorschlag schon vor 20, 25 Jahren aus meiner Sicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er von Klaus Offe stammt oder von Thomas Straubhaar, zwei Menschen, die ja sagen wir mal, sonst wissenschaftlich nicht so viel gemeinsam haben. Aber solche Berechnungen und Analysen gibt es schon, dass man sagt, man gibt jedem Bürger, jeder Bürgerin mit 18 Jahren erst so das Volumen an Ressourcen, Vermögen, Schenkung, was auch immer man dazu sagt. Und das kann dann derjenige, diejenige für den eigenen Bildungsfortschritt investieren, in den Kauf einer Immobilie investieren, in den Kauf eines Autos investieren und so weiter und so fort. Diese Idee gibt es schon lange und es gibt schon lange auch die Kritik daran. Nämlich, das muss jetzt nicht nur der Alkohol sein, den man sich dafür kaufen könnte oder würde oder das Auto. Die Idee gibt es schon sehr lange, dass wenn man das so machen würde, mit so einem Modell des bedingungslosen Grundeinkommens arbeitet, dass dann im Sinne der notwendigen Gegenfinanzierung, also wir auf ein Investitionsmodell einsteigen einerseits und andererseits sozusagen ein Sozialversicherungsprinzip, was auf Solidarität zwischen Schwachen und Starken aufgebaut ist, im Grunde aufgeben würden und müssten. Und das ist das, was aus meiner Sicht gegen so ein Gießkannenprinzip sprechen würde. Das ist ein fundamentaler Einwand gegen das bedingungslose Einkommen, wenn es sozusagen im Sinne der Gießkanne über allen ausgeschüttet wird, weil es tatsächlich ja nur bestehende Ungleichheiten auch nochmal neu akzentuiert, die ohnehin nicht nur 60.000 kriegen, sondern 600.000 erben. Was ist das für die? Nicht besonders viel. Die anderen können die damit verantwortungsvoll umgehen. Interessanter finde ich persönlich, ehrlich gesagt, eine Idee, die von Atkinson stammt, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, ein britischer Ökonom, der auch mit dem schon erwähnten Piketty zusammengearbeitet hat, aber auch für sich genommen irgendwie äußerst brillante Analysen vorgelegt hat zu Ungleichheit und Armut. Der hat gesagt, wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen reden und dieses Solidarprinzip, was in Sozialstaaten eingebaut wurde, vor über 100 Jahren nicht aufgeben wollen, dann sollten wir die Gruppen zunächst bedenken, die vulnerabel sind. Und vulnerabler als andere Gruppen, die besonders schützenswert sind, auf die wir uns vielleicht sozusagen in erster Linie auch verständigen können. Und der denkt an Kinder und Jugendliche. Er sagt und plädiert in einem Text, der jetzt auch schon inzwischen 5 oder 8 Jahre alt ist, ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kinder. mit der Idee, dass wir ein fulminantes sozialpolitisches Problem haben in sehr vielen europäischen Gesellschaften, nämlich eine überdurchschnittlich hohe Kinderarmut, Armut unter Jugendlichen. Mit der Idee, dass es wahrscheinlich politisch vertretbar ist, von links bis rechts oder von konservativ bis eher sozialdemokratisch, je nachdem, wie sie es aufziehen wollen, dass diese Gruppe irgendwie schützenswert und bedenkenswert wäre. Den Vorschlag finde ich interessant. Also ich würde, wenn ich sage bedingungsloses Grundeinkommen, immer versuchen, irgendwie ein Modell zu finden, ein Phasing-in zu finden. Das finde ich wichtig als Idee, dass es irgendwo reingehen muss. Und auch nicht universell für alle zunächst alles gilt, sondern ich würde ein Phasing-in mir überlegen, was dieses Solidarprinzip, was in der bisherigen Sozialpolitik eingelagert ist, nicht komplett aufgibt. Denn es ist etwas Bewahrenswertes und Schützenswertes. Das muss man jetzt nicht über das Sozialversicherungsprinzip machen wie in Deutschland, das kann man auch über Steuern finanzieren. Aber diese Idee, die Produktiven, die jungen Leute, die Leistungsstarken sind ein Stück weit sozusagen für die Generation vor ihnen, die Alten und Schwachen, die vielleicht aus ohne eigene Schuld nicht arbeitsfähigen, die Kranken, sind für die Leute da, in einem gewissen vertretbaren Umfang. Das finde ich bewahrenswert. Das sollten wir uns irgendwie tatsächlich, sollten wir nicht aufgeben.
So, habe ich mich ermutet? Ja, doch, hat geklappt, sehr gut. Zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch bei uns Jusos, haben wir schon sehr, sehr oft drüber geredet. Ich sehe beim bedingungslosen Grundeinkommen immer das Problem, dass es eigentlich nicht A, finanzierbar ist für alle, so wie sie es bräuchten, und B, leben ja verschiedene Menschen auch nach ganz, ganz anderen Bedingungen. Das heißt, jemand, der besondere Ansprüche hat, eben aufgrund einer Behinderung, würde sowieso mehr Geld brauchen zum normalen Leben, im Gegensatz zu anderen Personen. Das ist eigentlich alles zum bedingungslosen Grundeinkommen. Zur Ungleichheit generell in Deutschland würde ich sagen, dass man auf jeden Fall in der Steuerpolitik was verändern muss, weil auch wenn die FDP es gerne immer anders darstellt, sie eben nicht die untere und die Mittelschicht entlastet, sondern ihr Klientel entlastet. Und gerade eben um die Vermögensungleichheit in Deutschland zu bekämpfen, wäre es schon sehr, sehr sinnvoll, wenn man eben eine höhere Vermögenssteuer einführt. Vielleicht auch eine einmalige Vermögensabgabe, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Das wird zwar leider mit einer Ampelregierung nicht kommen, aber das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und dann muss man auch doch über eine höhere Erbschaftssteuer nachdenken. Und so viel wie mittlerweile in Deutschland vererbt wird. Also prinzipiell bleibt am Ende stehen für mich, FDP in der Regierung wird nichts mit sozialer Ungleichheit. Und was wir jetzt noch nicht richtig angesprochen haben, aber ich möchte es nochmal ganz kurz sagen, soziale Ungleichheit hat auch viel mit Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu tun, finde ich. Und zwar machen Frauen mehr Abschlüsse an Universitäten, ja, aber am Ende sind sie trotzdem nicht in den Berufen, die besser bezahlt werden. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, muss auch nicht sein.
Hättest du denn da einen Lösungsvorschlag für uns, Jörg?
Um damit Frauen Frauenquoten in Vorständen, in börsennotierten Unternehmen generell, Frauenquoten in Vorständen, Frauenquote auch bitte bei der CDU, fände ich auch super, also Friedrich Merz bitte machen. Und ja, generell einfach auch mal das, was wir vorhin schon besprochen haben, uns angucken, warum werden denn bestimmte Berufe, die traditionell eher in Anführungsstrichen weiblich sind, schlechter bezahlt als Berufe, die traditionell eher männlich sind, auch wenn es sowas nicht gibt, weil wie soll ein Beruf ein Geschlecht haben, das ist die Frage. Dass man da eben Veränderungen in der Lohnstruktur erwirken müsste. Das ist total utopisch, das weiß ich auch, und dass das nicht passieren wird, ist mir auch klar. Und dass wir immer noch in einem Patriarchat leben, ist mir auch klar, aber das wäre mein Wunsch.
Ich frage deshalb, ich wollte gar nicht in die Richtung gehen, aber jetzt wirfst du mir das so vor, jetzt muss ich noch kurz zumindest nachfragen. Ich frage das deshalb, weil wenn man diesen Gender Pay Gap als bereinigten Gender Pay Gap sich anguckt, also dann, wenn man quasi einrechnet, dass sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten und die anderen Faktoren, dann ist dieser Gender Pay Gap immer noch vorhanden, selbst wohl, aber er ist deutlich kleiner, als es in einer normalen Diskussion ist. Und ich mir immer die Frage stelle, mich sind zwei Sachen da halt schwer lösbar oder schwer lösbar. Es gibt schwer Lösungen dafür. Eins ist der Faktor, den du gerade angesprochen hast, nämlich wie schaffe ich denn Frauen für Bereiche zu begeistern, die jetzt nicht unbedingt so ordinär in ihrem Interesse liegen, ohne dass es jetzt irgendwie Stereotyp klingen soll, aber Also die Zahlen, ich habe gerade so bei Maschinenbau, sagt die Statistik, im letzten Jahr waren die Frauenquoten unter 2%. Also das ist natürlich schwierig, sie hinterfragen ist das eine, aber wie kriegt man sie dafür begeistert, wenn einfach, keine Ahnung, Mathe da nicht ihr nächstes ist oder die Technik nicht ihr nächstes ist? Ich stelle mir das schwierig vor, also da sehe ich nicht die Lösung. Das zweite Problem, glaube ich, ist das, man stellt ja fest, dass Frauen, und wir haben es heute schon besprochen, dass Frauen bessere Bildungsabschlüsse machen und deutlich fähiger sind in vielen Bereichen. Aber ich habe es in meinem eigenen Haushalt ja erlebt, in dem Augenblick, wo Kinder da sind, kippt das. Also das sagt ja auch die Soziologie meines Wissens nach ziemlich klar, es kippt dann und man sagt, da ist dann irgendwie natürlich logischerweise auch Interesse daran da, den eigenen Nachwuchs zu betreuen, und klar können Männer das selbstverständlich genauso gut machen und haben genauso eine Verantwortung dafür, das will ich gar nicht wegstreichen. Ich frage mich halt nur, wie man das wegbekommt, wie man da einwirken kann, außer über so Sachen wie Elterngeld, was meines Erachtens eine gute Variante war, auch daran zu koppeln, dass Männer da zu Hause bleiben und es deshalb einen anderen Fördersatz gibt. Das ist alles gut gewesen. Hat doch dazu geführt, dass mehr Männer zu Hause sind, ändert aber an diesen Rollenbildern natürlich nur wenig und diesen Vorstellungen wenig. Und ich, also JS, vielleicht hast du eine Idee, sonst EN, ich tue mich da schwer, irgendwie eine Lösung zu finden, und ich finde ehrlich gesagt auch nicht irgendwie eine Lösung, wenn ich irgendwo mal recherchiere. Also vielleicht spiele ich den Ball nochmal kurz zurück, auch wenn das gar nicht mein Feld sein sollte, aber gut.
Also was ich, wenn, also nur aus meiner persönlichen Erfahrung und meinem persönlichen Umfeld dazu sagen kann, ist, dass die Aufklärung fehlt. Also jemand aus meiner Familie zum Beispiel ist Elektriker und mit gerade mal 30 Jahren Elektrikermeister. Und der verdient wirklich gutes Geld. Aber auf der anderen Seite gibt es in meinem Umfeld jemanden, der jetzt sein Studium abbrechen will und eine Ausbildung machen will. Und das Elternhaus ist total schockiert. Diese Person darf in ihrer Familie nicht darüber reden. Es wird sich total dafür geschämt, weil diese Person hat ja immerhin Abitur gemacht und dann hätte sie das ja nicht machen müssen, und man verdient ja so wenig Geld und das ist ja sowieso kein Beruf mit Perspektive. Und alle Bereiche suchen. Also die Person aus meiner Familie, die Elektriker ist, Elektrikermeister sogar, die immer wieder wirklich, es werden Leute gebraucht, es werden Leute gesucht, man kann total schnell Fuß fassen, man kann sich gut entlohnen lassen. Die Person kann sich wie Akademiker auch Sachen leisten. So. Und ich glaube, so nicht nur in unserer Generation, sondern auch in der Generation von den Eltern, was ich ja auch eben beschrieben habe, ist immer noch so ein bisschen verankert dieses Jahr, aber bei fast allen Ausbildungsberufen verdient man ja nicht so viel und hat keine Aufstiegschancen und bli und bla. Und das ist natürlich, wenn man jetzt, keine Ahnung, ich will keine Berufe diskreditieren, aber bei manchen Berufen mag das ja so sein, aber es gibt so viele Ausbildungsberufe, bei weitem nicht bei allen. So, außerdem gab es ja auch bestimmte Reformen in der Vergangenheit. Also Aufklärung könnte da auf jeden Fall geleistet werden.
Ja, das. Soll ich erstmal? Ja, okay. Ja. Ich kann mich heute irgendwie nicht so schnell entmuten. Das ist ganz schlimm. Meine Hand ist heute nicht so schnell wie sonst. Was wollte ich sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Nein, doch. Also, Herr Kabisch, ich glaube, das Stichwort da ist Sozialisation. Ich glaube nicht, dass, wenn Frauen in einer anderen Gesellschaft aufwachsen würden, sie auch eher sich dazu bereit erklären würden, auf die Kinder aufzupassen. Ich glaube, dass es einfach erwartet wird von Frauen. Das kann ich Ihnen sagen als 18-jährige Frau. Als ich zu meinem Fahrlehrer meinte, dass ich gerne Jura studieren möchte und Anwältin werden möchte, war seine Reaktion: aber was ist denn da mit den Kindern? Wer soll denn auf die Kinder aufpassen? Als ich dann gesagt habe, dass es keine Kinder geben wird, war der nächste Schocker da, aber das ist ein anderes Thema. Es wird einfach erwartet. Es wird von mir erwartet, dass ich auf meine Kinder, die es vielleicht, man weiß es nicht, aber Stand jetzt nicht geben wird, es wird erwartet, dass ich auf die aufpasse. Es wird erwartet, dass ich diejenige bin, die sich zurücknimmt. Es wird erwartet, dass ich nicht die Karriere mache. Und ich glaube schon, dass es einem von klein auf so beigebracht wird, auch wenn die Eltern darauf bedacht sind, das nicht zu tun und versuchen, jegliche Genderrollen aus der Erziehung rauszuhalten. Es ist gar nicht möglich, das rauszuhalten. Es geht gar nicht. Sobald man irgendwelche Medien konsumiert, sind diese Rollen sofort im Kopf und man kommt da auch sein Leben lang nicht wieder raus. Und dann fragt man sich manchmal schon selber, ist es meine Aufgabe? Sollte ich jetzt auf die Kinder aufpassen? Sollte ich zu Hause bleiben? Das ist jetzt gar nicht unbedingt das Thema heute, aber ich glaube nicht, dass man das einfach so wie sie so ein bisschen wegreden kann und sagen kann, ja, wenn es dann zu Kindern kommt, dann merkt man, ach ja, will die Frau doch zu Hause bleiben, da steckt ja eine Geschichte dahinter, das passiert ja nicht einfach so. Und wären sie gerne zu Hause geblieben? Das ist auch die Frage, die man sich dann als nächstes stellen muss. Das ist immer so ein bisschen der Punkt. Ja, das zu der ganzen Kindersache. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass auch Männer in Elternzeit gehen können und auch Männer auf die Kinder aufpassen können, ohne irgendwelches mit irgendwelchen Stereotypen kämpfen zu müssen. Und außerdem, jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten geschrieben werden. Und genau, Männer sollen aufpassen können auf die Kinder ohne Stereotypen. Sie müssen dabei mehr unterstützt werden, ganz klar. Und dann kann das vielleicht auch so ein bisschen ausgeglichen werden, dass eben auch Frauen mehr Karriere machen können, weil oft entscheidet sich das dann eben zu dem Augenblick, wenn die Frau in Elternzeit geht oder die Frau schwanger ist, dass sie dann ihre Karriere zurückstellt. Und dann ist es ja passiert, das ist dann fürs Leben lang so drin oder man sucht sich von vornherein erst gar nicht einen Job, wo man weiß, da muss ich total viel arbeiten, da wird total viel von mir gefordert. Das sind ja alles Entscheidungen, die trifft man nicht unbedingt bewusst, weil es einfach im gesellschaftlichen Bild so drin ist. Jetzt höre ich auch schon wieder auf zu reden.
LP, darf ich ganz kurz? Wenn, dann darfst du sofort und ja. Dann Herr Verwiebe, ich muss kurz reagieren. Das war ja nun quasi an mich adressiert, was Herr Esther gesagt hat. Insofern muss es, glaube ich, sein. Also fange ich an. Ich stimme dir natürlich zu, dass das durch Sozialisation alles sehr stark beeinflusst ist. Und ohne Frage ist das auch mit einem Faktor, den man nicht wegwischen kann. Jetzt sage ich dir mal ehrlich, meine Frau, so, die ich ja entsprechend geheiratet habe, hat genauso gesprochen wie du übrigens, als ich sie kennengelernt habe. Kinder, mein Gott, bloß nicht. Und ja, so. Mittlerweile haben wir zwei davon. Und ich habe bei unserer Tochter, als sie auf die Welt kam, hat es bei ihr, also man kann es natürlich jetzt alles über Sozialisation erklären. Ich glaube, es gibt auch irgendwo an der Stelle, sie nennt das immer Muttergene, das ist ihr Satz dafür. Wenn es das hören würde, was ich jetzt hier sage, wird es gleich ganz schwierig. Dass es nicht heißen soll, dass das alles irgendwie biologisch verankert ist, würde ich gar nicht sagen. Aber es ist schon irgendwie so ein bisschen die Verantwortung, die sie da irgendwie gespürt hat. Und klar kannst du mir jetzt erklären, dass das alles irgendwie nur rein gesellschaftlich bedingt. Ich glaube ein Stückchenweise doch, dass da noch ein bisschen Genetik drin steckt und ein bisschen Urgedanke von dem, weil wie das mal aufgeteilt war. Was nicht heißen soll, dass ich deshalb das nicht optimal finde. Und zum zweiten Punkt, was die Frage betraf mit wer bleibt wie zu Hause, tatsächlich ist das auch ein Punkt, muss man ehrlich sagen, wenn ihr später vielleicht selber mal Kinder bekommt und in die Lage kommt, Elterngeld zu bekommen, dann werdet ihr es feststellen. Das ist ja eine sehr schöne Erfindung, das ist so sehr gut, dass es das so gibt. Und ich habe vorhin auch dafür argumentiert, dass es toll ist, dass da, wenn die Männer zu Hause bleiben, das entsprechend höher ist und das gefördert wird. Ich habe es ja selber gemacht. Aber es ist auch einfach zu gering. So, und wenn man jetzt davon ausgeht, dass derjenige zu Hause bleibt, der nun mal in dem Fall leider bei uns ist es auch so, dass ich der besser Verdienendere bin, so, dann funktioniert das nicht. Dann geht das nicht mit dem Haushalt, das wir hier haben. So, das ist also ein Punkt, den man einfach mal vor Augen führen muss. Ich, ganz ehrlich, hätte gerne Lust, da mehr und länger zu Hause zu bleiben und das zu übernehmen, was sie übernimmt. Und man kann es nicht hoch genug schätzen, was sie jedes Mal macht. Aber es geht einfach nicht. So, den Fakt möchte ich dir auch zurückspielen. Den kannst du noch nicht wahrnehmen, aber den nimmt man wahr, wenn man in dieser Situation ist, letztlich so. Das war nicht erheißen, dass ich nicht das, was du gesagt hast, nicht zustimmen würde und ich verstehe. Ich verstehe das völlig. Aber ich habe dafür auch nicht so die reine Erklärung. So, ich höre jetzt auf, sorry. Und dann kann von mir aus gerne noch erstmal mal reagieren und dann LP und dann weißt du schon Bescheid.
So, habe ich mich jetzt, ich weiß nicht, warum ich mich heute nicht unmuted kriege. Es ist ja ganz, ganz schlimm. Unfassbar. Jetzt bin ich wirklich hier die Frau, die mit der Technik nicht mehr klarkommt. So viel zu Stereotypen. Also, na komisch. Jetzt haben Sie ja wunderschön auch meinen Punkt genannt, dass natürlich die Person, die mehr verdient, nicht zu Hause bleibt, weil wir brauchen ja auch Geld alle. Das wollte ich gerade auch sagen. Sehr schön, dass Sie das noch genannt haben. Also, Muttergene, Mutterinstinkt, sei dahingestellt, meinetwegen. Trotzdem bleibt der Punkt ja bestehen und ich glaube, wenn ihre Frau oder jegliche andere Frau auf dieser Welt in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen wäre oder aufwachsen würde, dann würde das am Ende auch anders aussehen. Ich kann es nicht beweisen, ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch, vielleicht bin ich auch in 10 Jahren schwanger und bleibe für immer zu Hause und koche jeden Morgen Nudelauflauf und bringe den meinen 5 Kindern freudestrahlend ins Zimmer. Es kann alles passieren, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich und ich möchte gerne in einer Welt leben, in der ich nicht jedes Mal mit 18 dafür schräg angeguckt werde, wenn ich sage, dass ich gerne Anwältin werden möchte und jetzt nicht unbedingt mit 30 schon 5 Kinder haben möchte.
EN, wenn es ganz kurz ist.
Ja,
ansonsten würde ich gerne den Ball an Herrn Verwiebe nochmal spielen.
Es ist super kurz. Ich hoffe, dass irgendjemand hat gerade angefangen zu hämmern. Auch cool. Ich hoffe, dass es jetzt kurz ausbleibt. Ich wollte nur sagen, Herr Kabisch, das tut mir natürlich leid. In meiner eigenen Familie ist es jetzt so, dass ich weiß immer nicht, wie privat man werden darf, dass mein Bruder, also seine Frau ist schwanger und es ist jetzt schon für die beiden klar, dass sie sich das teilen, so 6 Monate, 6 Monate. Und mein Bruder ist derjenige, der zu den ganzen Sachen rennt und die ganzen Sachen kauft und jetzt schon überlegt, auf welche Kita und ach, ich will dann bitte das Kind eingewöhnen. Also ich meine, es ist ja immer so ein zweischneidiges Messer und ich glaube, das ist das, was es halt noch viel mehr werden muss, dass mehr Menschen realisieren, dass es eben ein zweischneidiges Messer ist und dass natürlich der finanzielle Weg dafür geebnet werden muss. Und das wollte, glaube ich, JS so. Das wollte ich nur unterstützen. So, jetzt bin ich auch fertig.
Ja, dann würde ich den Ball nochmal an Herrn Verwiebe spielen, dass er sich auch nochmal zu dem Thema äußern kann. Allgemein Lösungsvorschläge, soziale Ungleichheiten. Jetzt natürlich waren wir natürlich etwas ja in dem sehr sozialen Sektor, was so die Elternzeit angeht. Möchten Sie sich dazu nochmal äußern? Wenn ja, haben Sie jetzt nochmal kurz die Möglichkeit.
Ja, genau, auf das Thema, was jetzt gerade war. Vielleicht, also wir haben jetzt ja alle Varianten gehört, das Thema ist mehr oder weniger, ne? Aber ein Punkt fehlt, finde ich, neben der allgemeinen feministischen Kritik und in spezifischen eigenen Lebensumständen und alles dazwischen. Ein Punkt fehlt, finde ich. Man sollte aus meiner Sicht Eltern mit Kindern stärker einbeziehen in diese Diskussion und schlichtweg mal die einfache Frage stellen, was die brauchen. Und ob die Policy-Instrumente, die es gibt und die Flexibilität der Arbeitszeit, die es in bestimmten Berufen gibt und anderen nicht, ausreicht, ob eine Kita-Öffnung ausreicht, ob die finanziellen Dinge so sind, wie sie vielleicht sein sollten oder nicht, angesichts von steigenden Kosten in allen möglichen Lebensbereichen und so weiter und so fort. Also was ich ganz, ganz stark vermisse in dieser ganzen Debatte darüber, wie Männer und Frauen oder Frauen und Frauen, Männer und Männer im familiären Kontext miteinander umgehen und irgendwie ausverhandeln auf der privaten Ebene, wie sie diese diversen Balanceakte hinbekommen. Was ich am meisten vermisse, ist sozusagen eine echte Diskussion mit den Betroffenen oder wegen mir eine Beforschung. Das Einbeziehen der Sichtweise von denen, die da irgendwie jeden Tag extrem viel leisten, das wäre mal der eine Punkt, den ich sagen will. Der zweite, ich würde schon sagen, weil ich dem Unterschied zu JS, falls ich das jetzt so sagen darf, ich will auch niemanden irgendwie provozieren, um Gottes Willen, aber ich glaube, es gibt einen kulturellen Wandel in der jüngeren Generation, der ist massiv. Es gibt einen kulturellen Wandel und auch, wenn Sie so wollen, einen politischen und identifikativen Wandel und so weiter und so fort. Also wie die Modelle, wie Familien operieren, Männer und Frauen in solchen Konstellationen operieren mit Kindern heute, sind vielfältiger als in der Vergangenheit. Das ist, wenn man erster Punkt, den man irgendwie einbringen kann. Es gibt alles Mögliche, was es früher gar nicht gab, als Erste. Und dann würde ich schon sagen, dass es sehr viel mehr Überlegungen auf der privaten Ebene gibt, was die Fairness betrifft zwischen den Geschlechtern. Das war jetzt der große Punkt. Sehr viel mehr Bemühen auch von beiden Seiten. Und zugleich noch was anderes, was die Soziologie da einbringen würde. Familien sind stärker als in der Vergangenheit, trotz der Förderung, die besser geworden ist, unter Druck. Und das hat jetzt eigentlich auch die politische Diskussion und auch die sozialwissenschaftliche Forschung zur Corona-Zeit nochmal gezeigt. Es wird sehr viel mehr tatsächlich von Familien und auch einzelnen Personen natürlich abverlangt, als das in der Vergangenheit so der Fall war. Und ja, das wären so die Punkte, die ich dazu nochmal einbringen will. Also da ist schon viel in Bewegung gekommen, glaube ich. Und zugleich ist es überhaupt nicht banal. Und solche Ausverhandlungen, wer wie viele Stunden die Woche arbeitet oder arbeiten darf, wer wie viele Stunden die Kinder übernimmt, wann, wer, wo ist und was übernimmt, ist ein sehr mühsames Business. Und Mein wichtigstes Plädoyer war, fragen Sie bitte die Eltern mit kleinen Kindern, mit schulpflichtigen Kindern, was die brauchen. Und diesen Satz höre ich einfach nicht, dass der mal gesprochen wird, auch politisch, gesellschaftlich oder als Forschungsauftrag. Das würde ich gerne sehen.
Okay, ich habe das Schlusswort. Es gab von oben die Nachricht nur noch einen Beitrag. Jetzt von daher werde ich mich ganz, ganz kurz halten. Ich wollte mich nur entschuldigen, weil mir gerade, als Sie gesprochen haben, Herr Verwiebe, ist mir aufgefallen, dass ich aus einer unfassbar heteronormativen Perspektive gerade argumentiert habe. Das tut mir sehr leid, gerade so kurz nach dem Pride Month. Natürlich sind Familien heute viel vielfältiger als früher, Gott sei Dank. Eine super tolle Entwicklung. Ich wollte sagen, dass natürlich Familien, die jetzt in queeren Beziehungen leben, es nochmal wesentlich schwieriger haben als die klassische, wie die CDU es nennt, die klassische Familie, die Mutter, Vater und zwei Kinder, die haben es nochmal wesentlich schwieriger. Und das wird in dieser Diskussion auch oft komplett ausgeblendet.
Ein sehr schönes Abschlussstatement. Und damit möchte ich Ihnen gerne danken und zum Ende kommen. Genau, Herr Verwiebe, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Da war sehr viel Input drin. Das war eine sehr schöne Diskussion. Auch großen Dank an die, heute sind es ja nur Flüsterinnen, und Herr Kawisch, der heute mal die Rolle gewechselt hat, ein Flüsterer. damit ist unsere heutige Folge auch schon am Ende angekommen. Die nächste Folge wird zur Digitalisierung sein, in 2 Wochen dann. Und ja, dann gehen wir ins Outro und wir verabschieden uns.
Möchtest du nicht noch den Schlusssatz sagen? Komm, LP, du hast die Chance.
Welchen Schlusssatz denn?
Ach gut.
Das ist Ihr Part.
Ja gut, dann mache ich es. Nein,
also Sie konnten es ja nicht lassen, zwischendurch immer ein bisschen zu moderieren. Das ist einfach drinne.
Nee, das ist nicht also drinne, sondern es geht ja nur noch. Na gut, andere Geschichte. Nee, du kannst es gerne machen. Du hast es so schön die ganze Zeit gemacht. Komm, führ's zum Ende. Sie streikt, sie will nicht.
Du ist einfach.
Ist egal.
Politisch.
Ach, guck mal, JS, da machst du es.
Und nicht auf Spotify hören.
Das war das Wichtigste.
Ich hab's mir so Spotify ist nicht gut. Woanders habt ihr so tolle Features. Kapitelmarken. Ihr könnt schneller hören. Ihr könnt langsamer hören. Ihr könnt praktisch auch auf dem Mond hören. Ihr könnt überall hören. Ihr könnt unter Wasser hören, über Wasser, in der Luft. Überall. Viel besser.
Auf allen Podcatchern.
Die letzten Zahlen haben ergeben, dass mehr Leute auf Spotify waren. Also nicht auf Spotify.
Und bitte, bitte Feedback an die Mail, die irgendwo steht in den Shownotes.
Und
wie Herr Kabisch jetzt sagen würde, bis dann und bleib politisch.
Danke. Ihr habt gerade die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts gehört. In dieser Sommerreihe schauen wir uns 3 Themen an, die Deutschland bewegen. Soziale Ungleichheiten, Bildung und Digitalisierung. Immer alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Später können sie gerne auch nachgehört werden. Das ist unser Geschenk an euch für diesen Sommer. Hört rein, bleibt politisch und bis bald.
Mein Name ist Aya Jaff, ich bin Gründerin und Autorin. Ich empfinde unser Land als ungerecht, weil Randgruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Beeinträchtigung wirklich auf der Strecke bleiben und nicht genug Unterstützung bekommen.
Ich denke mal, das ist Meckern auf hohem Level, weil uns geht es trotzdem viel besser als woanders. Und ich kenne jetzt auch keinen Ort auf der Welt, wo es besser strukturiert ist als in Deutschland.
Ich bin Emitis Pohl, ich bin eine Deutsche mit Migrationsvordergrund, weil ich im Iran geboren bin und in Deutschland als eine 13-jährige unbegleitetes Flüchtlingskind gekommen bin. Ich finde, bedingungslose Grundeinkommen sollte es nicht geben. Es sollten härtere Sanktionen geben, weil leider Gottes Menschen in dieser Welt gibt, die uns ausnutzen, die sich darauf beruhen und natürlich auch dementsprechend auch faul werden und auch nicht einsehen, sich im Leben weiterzuentwickeln.
Was mir an unserem Sozialsystem fehlt, ist die individuelle Hilfe. Ich glaube, dass wir gut in einer breiten Masse aufgestellt sind, aber dass ganz oft Menschen durch das Raster fallen.